Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 17. Oktober. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Folgendes. Das Stadtparlament diskutierte über die Demonstration von vergangenem Samstag. Ein Überblick über die Debatte gleich zu Beginn der Sendung. Dann, die BauarbeiterInnen haben genug. Geht der Baumeisterverband nicht auf ihre Forderungen ein, werden sie streiken.
Die Bauleute sind nicht mehr bereit, weiter zuzusehen, wie ihr Beruf, ihre Branche und ihr Familienleben kaputt gemacht wird.
So Chris Kelly von der Gewerkschaft Unia. Dann Stascha Stajovic hat während der Jugoslawienkriege in Serbien Widerstand organisiert, feministischen Widerstand. Am Sonntag spricht sie in Bern im Rahmen des History Festivals.
Just to tell that the war turned at home because this is normal, the place of genocide.
Wir hören ihre Schilderungen am Ende der heutigen Sendung. Am Mikrofon Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit den Meldungen aus der Stadt. Der Gaskessel kriegt weiterhin Geld. Der Gemeinderat hat den Leistungsvertrag für die nächsten beiden Jahre genehmigt. Circa 1,5 Millionen Franken kriegt der Gaskessel. Jährlich finden dort 130 bis 140 jugendkulturelle Veranstaltungen statt. Zudem bietet der Kessel eine niederschwellige Beratung an. Die Stadtberner Stimmbevölkerung stimmt über die Sanierung des Lorenebades ab. Für über 22 Millionen Franken soll das marode Flussbad saniert werden. Der Stadtrat hat die Vorlage gestern verabschiedet. Im Frühjahr befindet die Stimmbevölkerung darüber. Im Berner Oberland ist ein Luchs geschossen worden. Der Kanton hatte die Raubkatze davor zum Abschuss freigegeben. Der Luchs hatte immer wieder Nutztiere gerissen. Klimaaktivistinnen verlieren einen Prozess. Das Bundesgericht weist die Beschwerde einer Frau ab, die zusammen mit weiteren Personen bei einer Aktion der Protestbewegung Renovate Switzerland die Mont-Blanc-Brücke in Genf blockiert hat. Sie wurde wegen Nötigung und Störung des öffentlichen Verkehrs verurteilt. Das Bundesgericht bestätigt nun das Urteil, dies sei mit der Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit vereinbar. Ins Ausland. In Italien ist ein Anschlag auf den bekannten Investigativjournalisten Sigfrido Ranucci verübt worden. Eine Bombe zerstörte zwei Autos, sein Wohnhaus in einem Vorort von Rom wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand, das berichtet der Deutschlandfunk. Gestern startete in Tunesien ein Prozess gegen zwei Menschenrechtsverteidiger, darunter ein schweiz-tunesischer Doppelbürger. Mustafa Djemali wird vorgeworfen, eine Organisation zur Unterstützung der illegalen Einreise und Unterbringung von MigrantInnen gegründet zu haben, ein Vorwurf, der bis zu 13 Jahre Haft mit sich bringen kann. Seine Organisation hatte eine Partnerschaft mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und wurde von mehreren europäischen Staaten unterstützt, mit dem Auftrag, Asylsuchende zu registrieren und humanitär zu versorgen. Der Fall stehe exemplarisch für die zunehmende Repression gegen MenschenrechtsverteidigerInnen in Tunesien, das berichtet Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation ruft zur sofortigen Freilassung der Inhaftierten auf. Die Schweizer Behörden haben zu dem Fall noch keine Stellung genommen. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Damit zum Wetter. Die nächsten Tage bleibt es kühl in Bern. Heute ist es mehrheitlich bedeckt bei 12 Grad. Morgen Samstag zeigt sich aber dann die Sonne bei 13 Grad. Der Sonntag wird wechselhaft bei erneut 12 Grad.
Rabe Info.
Die Palästina-Demonstration von letztem Samstag bewegt die Gemüter in Bern. So ergeht es auch den ParlamentarierInnen. Der Stadtrat führte gleich zu Beginn seiner gestrigen Sitzung eine Debatte aus aktuellem Anlass. Nur Piu fasst die Debatte zusammen.
Die Gewalt an der Demonstration letzten Samstag in Bern sorgte gestern auch im Stadtrat für Redebedarf. Mehrere Fraktionen hatten einen Antrag auf eine Debatte aus aktuellem Anlass eingereicht. Der Ratspräsident Tom Berger fasste sie zu einem Antrag zusammen und ließ darüber abstimmen. Weil die Abstimmungsanlage nicht funktionierte, ganz low-tech per Handzeichen. Ein Auszählen war dabei nicht nötig, denn das Bild war eindeutig. Das Berner Stadtparlament wollte über den vergangenen Samstag sprechen. Der Redebedarf war in den unterschiedlichen Lagern unterschiedlich motiviert. Die Bürgerlichen nutzten ihre Redezeit vor allem dafür, die Gewalt der Demonstrierenden scharf zu verurteilen, der Polizei für ihren Einsatz zu danken und ein hartes Durchgreifen zu fordern. Dabei ließen sich die Redner von SVP und FDP teils weit auf die Äste hinaus und sprachen wahlweise von einer Demonstration der Hamas oder einem antisemitischen Testlauf, der möglich war, dank der hohen Präsenz ausländischer Geheimdienste. Die SVP forderte zudem ein Demoverbot für die Berner Innenstadt. Auf solche Forderungen reagiert die Parteien des Rot-Grün-Mitte-Bündnisses umgehend. Lea Bill vom Grünen Bündnis kritisierte die antidemokratische Rhetorik der Bürgerlichen als brandgefährlich. Sie sprach davon, es gelte Gleichzeitigkeiten auszuhalten und sowohl die Gewalt und Inhalte gewisser Demonstrierender zu verurteilen, als auch die Polizeigewalt und das unverhältnismäßige Eingreifen. Ähnlich klang es bei der SP. Dominik Fitze verurteilte den Gewaltausbruch, betonte, dass eine klare Mehrheit friedlich blieb und bezeichnete es als die Aufgabe des Parlaments, über den Polizeieinsatz zu reden. Vom letzten Punkt wollte die Bündnispartnerin GFL hingegen nichts wissen. Michael Ruhrfer sprach von Geschichten von Polizeigewalt, die, Zitat, nun aufgetischt würden.
Die GFL will weder einen autoritären Staat noch groß angelegte Untersuchungen wegen angeblicher Polizeigewalt.
Eine konsequente Aufarbeitung der Polizeigewalt forderte hingegen Ronja Rennenkampf von der Jungen Alternative und schob gleich weitere Forderungen hinterher.
Zweitens eine Meldepflicht statt einer Bewilligungspflicht und die Abschaffung der Kostenüberwälzungen. Drittens, dass die Schweizer Politik den friedlichen Demonstrierenden zuhört und handelt.
Einig waren sich alle RednerInnen einzig darin, dass sie die Gewalt und manche Inhalte von Teilen der Demonstrierenden verurteilten. Kritik an der Organisation und am Demoaufruf kam nicht nur von bürgerlicher Seite, sondern ebenso von links. David Böhner von der AL kritisierte das Vorgehen der Polizei scharf und sprach gleichzeitig von einer unerfahrenen und verantwortungslosen Demoleitung. Diese Kombination habe zur schlimmsten Demo geführt, die er erlebt habe. Böhner schlug auch selbstkritische Töne an. Die Linke habe das Thema Palästina vernachlässigt.
Wo war die SP? Wo waren die Grünen? Die Gewerkschaften? Wo war die AL, die PDA, die Reitschule? Wo blieb der Aufruf, der sich für einen gerechten Frieden für alle Menschen in Palästina und Israel einsetzt? Der sich von religiösen Hetzern auf allen Seiten abgrenzt und zweideutige Formulierungen vermeidet, die unsere jüdischen Mitmenschen Angst machen, weil sie antisemitisch interpretiert werden können oder gar so gemeint sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, in einer Debatte, die nach absehbaren und altbekannten Mustern verlief, gab es doch einige Überraschungen und Denkanstöße. Es dürfte spannend sein, welche Vorstöße aus dieser Debatte hervorgehen.
Rabe Info.
Der Landesmantelvertrag schreibt die Arbeitsbedingungen der rund 80.000 BauarbeiterInnen in der Schweiz fest. Ende Jahr läuft der Vertrag aus. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag sind jedoch ins Stocken geraten. Nun droht ein Streik. Noah Pio hat mit Chris Kelly, dem Co-Leiter im Sektor Bau bei der Unia, darüber gesprochen.
Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Baumeisterverband kommen nicht voran. Chris Kelly, was sind denn die zentralen Forderungen der Bauleute und der Gewerkschaften, bei denen der Baumeisterverband bisher abgeblockt hat?
Zuerst muss man sagen, Bauarbeit zu sein, das ist wirklich ein schöner Beruf. Die Leute sind stolz darauf. Aber heute geht jeder zweite Maurer weg von der Branche. Und der Grund ist klar. Überlange Arbeitstage, unbezahlte Reisezeiten und einfach immer mehr Druck, Druck, Druck. Und deshalb haben die Bauarbeiter klare Forderungen, nämlich familienfreundliche Arbeitszeiten, Schluss mit unbezahlten Reisezeiten zur Baustelle und eine bezahlte Znüni-Pause als Anerkennung für die harte Arbeit. Wir verlangen nicht die Welt, wir verlangen wirklich das, damit die Leute nicht mehr sich entscheiden müssen zwischen einem Beruf, den sie lieben, und ihrer Familie.
Es geht also vor allem um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Baumeisterverband hat dort eben abgeblockt. Welche Forderungen stellt denn im Gegenzug der Baumeisterverband? Forderungen, die für die Gewerkschaften selbst keine Option sind.
Der Baumeisterverband fordert konkret noch längere Tage, mehr Überstunden für weniger Zuschläge. Samstagsarbeit soll 25% weniger bezahlt sein als heute. Eine Abwälzung des Unternehmensrisikos auf die Arbeitnehmende in Form von Minusstunden. Und die Krönung war an der letzten Verhandlungsrunde am Dienstag. Dort hat der Baumeisterverband eine weitere Forderung eingebracht, nämlich neu ausgelernte Maurer sollen 25% tiefere Löhne haben in den ersten 5 Jahren. Und da muss man sich einfach nicht wundern, wenn immer mehr die Branche verlassen und zu wenig nachkommen.
Die Verhandlungen, die scheinen sich also nun in einer Pattsituation zu befinden. Die Gewerkschaften haben deshalb zuerst noch um mehr Gesprächstermine gebeten und der Baumeisterverband hat das abgelehnt. Mit welcher Begründung?
Das ist korrekt. Und das ist auch das, was für die Bauleute absolut unverständlich ist. Bauarbeiter sind wirklich nicht Leute, die jammern. Sie arbeiten hart bei jedem Wetter, aber irgendwann ist einfach genug. Und seit 3 Jahren versuchen wir, mit ihnen über das Problem zu sprechen. Wir haben Ende 2024 gesagt, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus. Wir müssen ihn neu verhandeln. Wir müssen frühzeitig Termine finden. Der Baumeisterverband hat das ohne Grund abgelehnt. Wir haben erst im Sommer angefangen zu verhandeln. Wir haben seither mehrere Termine angeboten. Und der Baumeisterverband hat jedes Mal ohne Begründung diese Termine abgelehnt und einfach gesagt, wir sind doch auf gutem Weg, eine Lösung zu finden.
Fast 90% der BauarbeiterInnen haben einen Streik beschlossen. Dieser erfolgt in Etappen. Wie sieht der Fahrplan für diesen Streik genau aus?
Der Fahrplan ist so, also die Bauarbeiter der Schweiz, 20.000 Leute, haben sich an einer landesweiten Streikabstimmung teilgenommen und sprechen sich für einen Streik aus, falls die Baumeisterspitze weiterhin familienfreundliche Arbeitszeiten verweigert. Und Bauleute sind auch keine Leute, die einfach nur heiße Luft rauslassen. Und deshalb wird es erste Protesttage bereits in wenigen Tagen geben. Am Montag, am kommenden Montag, legen die Bauleute im Tessin ihre Arbeit nieder. Dann am 31. Oktober legen die Bauarbeiter in Bern ihre Arbeit nieder. Am 3. und 4. in der Romandie. am 7. in der Nordwestschweiz und am 14. November in Zürich und anderen Teilen der Deutschschweiz.
In der Medienmitteilung steht auch, dass wenn sich der Baumeisterverband immer noch weigert, wird es auch einen Branchenstreik in der ganzen Schweiz geben nächstes Jahr. Sollte es soweit kommen, unter welchen Bedingungen werden Sie denn den Streik genau beenden?
Wir haben dann eine Lösung für einen neuen Vertrag, wenn wir familienfreundliche Arbeitszeiten erreicht haben und die Bauleute sind nicht mehr bereit, weiter zuzusehen, wie ihr Beruf, ihre Branche und ihr Familienleben kaputt gemacht wird. Und wir streiken nicht zum Selbstzweck. Wir kämpfen nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen am Schluss anständige und würdige Arbeitsbedingungen für diesen Beruf erreichen. Und am Schluss, das ist die Lösung, die auch zählt.
Das war Chris Kelly, Co-Leiter im Sektor Bau bei der Gewerkschaft Unia.
Rabe Info.
Bern steht in diesen Tagen im Zeichen der Geschichtswissenschaften. AutorInnen, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen kommen am History Festival zusammen und reden über die Geschichte Südosteuropas. Im Zentrum stehen Fragen wie etwa: Wie schauen FeministInnen auf die Kriege in Jugoslawien? Konkret diese Frage wird am Sonntag verhandelt, mit anwesend Stascha Zajovic. Sie war eine der MitbegründerInnen der Frauen in Schwarz in Belgrad. Sie unterstützten Kriegsverweigerer. Ursi Krim hat sie gefragt, wie ihr Widerstand zustande kam.
Am 9. Oktober 1991 traten die Žene u Crnom, die Frauen in Schwarz, zum ersten Mal öffentlich in Belgrad in Erscheinung. Stascha Zajovic, Sie sind Mitbegründerin der Frauen in Schwarz. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?
Before this meeting, I attended some international peace caravan to Bosnia.
Kurz davor reiste ich mit einer internationalen Friedenskarawane nach Bosnien, zusammen mit Frauen in Schwarz aus Italien. Das war der 27. September. Es war meine erste Mahnwache. Sobald ich zurück in Belgrad war, begann ich Leute von solchen Aktionen zu überzeugen. Am 9. Oktober, einem Mittwoch, versammelten wir uns für eine Mahnwache vor dem Studentischen Kulturzentrum in Belgrad. Sehr bald entschieden wir uns, zum Platz der Republik zu gehen, um sichtbarer zu sein auf einem Platz nationaler Bedeutung. Und bis heute versammeln wir uns auf dem Platz der Republik oder auf einer der Hauptstraßen Belgrads. Rund 3000 Straßenaktionen haben wir seither durchgeführt. Es waren nicht nur Aktionen gegen Krieg, auch feministische und antimilitaristische Aktionen. Ja, wir sind immer auf der Straße.
Zu dem Zeitpunkt fand 150 Kilometer von Belgrad entfernt gerade die Schlacht von Vukovar statt.
Es ist nicht die Schlacht von Vukovar, es ist die Aggression des serbischen Regimes, das Massaker der jugoslawischen Volksarmee. Sie griffen die Stadt Vukovar aus der Luft und von der Donau her an. Ein Urbizid, nicht nur ein Massaker an den Menschen, sondern auch ein Urbizid.
Ja, also dieses Massaker, dieser Urbizid in Vukovar. Wie können wir uns die Situation vorstellen? Seit Monaten protestieren Menschen in den Straßen gegen den Krieg und gegen die Regierung unter Slobodan Milosevic. Wie war denn die Stimmung in der Bevölkerung?
Als ich im September in Sarajevo war, war ich sehr überrascht. Die Leute wissen nichts. Sie sind nicht auf den Krieg vorbereitet. Sie wollen nicht akzeptieren, dass der Krieg nah ist. Man wusste die Anzeichen für Krieg nicht zu lesen. Doch in Serbien sah ich Anzeichen für den Krieg schon Jahre zuvor. In Belgrad zeigten wir also unsere Solidarität mit der Stadt Vukovar jeden Mittwoch auf öffentlichen Plätzen.
Public Square, 1 hour black in silence, and addressing our solidarity, compassion, our responsibility.
Wir versammelten uns in Schwarz für diesen stillen Protest. Wir zeigten unsere Solidarität, aber auch unsere Verantwortung gegenüber den Opfern von Vukovar, den Opfern von Verbrechen, die in unserem Namen begangen wurden. Natürlich wurden wir nicht gefragt, aber dennoch war es gewissermaßen unsere Verantwortung. Wir wussten damals nicht, ob die Menschen in Vukovar etwas davon mitbekommen. Erst später erfuhren wir, dass die Leute über unsere kleinen Solidaritätsaktionen in Belgrad Bescheid wussten.
Action of Solidarity in Belgrade.
Im öffentlichen Raum hielten sie also diese stillen Proteste, diese Mahnwachen ab. Die Frauen in Schwarz sind ja eine Grassroots-Organisation, also eine Basisbewegung. Welche weniger öffentlichen oder gar clandestinen Aktionen haben Sie denn sonst noch organisiert?
Wir hatten uns entschlossen, Kriegsdeserteuren zu helfen, jungen Serben, die den Krieg meiden wollten. Wir taten dies gemeinsam mit anderen Organisationen.
Nun, Sie lebten damals ja in einem totalitären Staat, der Krieg führte. War das nicht extrem illegal?
Ja, es war komplett illegal. Aber wir waren sehr gut organisiert. Nicht nur die Frauen in Schwarz, auch das Antikriegszentrum und die Rechtsberatung organisierte Anwälte für uns und gab uns Ratschläge. Und es gab auch diesen alternativen Weg, Kriegsdeserteure über Jahre zu verstecken. Ja, es war sehr gefährlich. Es ist sehr wichtig, Verbündete zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen, um diese jungen Leute zu verstecken. In diesem Fall waren es ethnisch gemischte Paare und junge Serben, die kriminelle Mobilisierung jeder Art zurückwiesen. Wir verstanden die Zwangsmobilisierung immer als Verbrechen gegen den Frieden.
Crime against peace.
Sie haben jetzt jahrzehntelange Erfahrung als Aktivistin gegen Krieg. Welches ist denn Ihrer Meinung nach die effektivste Aktionsform, um einen Krieg zu stoppen?
Solidarity extremely important. Really, really. Without solidarity we would not survive.
Solidarität ist wirklich extrem wichtig. Ohne Solidarität würden wir sowieso nicht überleben. Als feministische Gruppe haben wir uns von Anfang an entschieden, Männer einzuladen, und zwar als Helden. Kriegsdeserteure sind für uns Helden, besonders weil wir im Aggressorstaat leben. Wenn wir im Aggressorstaat leben, müssen wir auf unsere feministische Ethik Acht geben. Das heißt eben nicht in meinem Namen. Wir müssen ungehorsam sein gegenüber Krieg, Nationalismus und gegen Militärausgaben. Und vor allem Männer unterstützen, die die Armee ablehnen. Wir müssen Druck auf die Regierungen ausüben, um Kollaboration mit Krieg und Beihilfe zum Genozid zu verhindern. Und wir müssen die Straflosigkeit bekämpfen.
Ja, wenn wir über Straflosigkeit sprechen, lassen Sie uns doch über die heutige Situation in Serbien sprechen. In Serbien, wie auch in so vielen anderen Ländern, ist Militarismus und Nationalismus am Erstarken. Gleichzeitig kämpft die Nachkriegsgeneration noch immer mit den Folgen des Kriegs. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić war bereits in den 90er Jahren an der Macht und sieht sich jetzt mit massiven regierungskritischen Protesten konfrontiert. Doch ist er nicht bereit, seine Macht aufzugeben. Wie ist denn Ihre Perspektive auf diese Entwicklungen?
Wir pflegen zu sagen, dass der Krieg zurückkommt. Dies ist ein Ort des Genozids. Deshalb fordern wir ein Mahnmal für den Genozid von Srebrenica in Belgrad. Um die Ideologie des Genozids und die Praxis des Genozids zu überwinden, müssten wir gegen die Straflosigkeit kämpfen. Menschen wie Vučić mit krimineller Vergangenheit glorifizieren Kriegsverbrecher als Helden. Und die Jugend ist stark kontaminiert mit dieser Ideologie. Aber ich bin sehr glücklich, dass die junge Generation, die Generation Z, überall in Nepal, in Madagaskar, in Peru und Paraguay aufstehen. Sie sagen ganz klar, nicht in meinem Namen. Wenn es um die Vergangenheitsbewältigung geht, ist es sehr schwierig, mit ihnen darüber zu reden, Verantwortung für Kriegsverbrechen anzuerkennen.
They created the space free of fear and they encouraged a lot of people, especially old generation.
Sie haben einen Raum geschaffen, frei von Angst. Sie ermutigen auch die älteren Generationen und haben diese Rebellion dezentralisiert. Und sie sind sehr sensibel für soziale Gerechtigkeit und kämpfen gegen Korruption und so weiter. Ich bin nicht mit allen Parolen dieser jungen Leute einverstanden. Sie sind ein Produkt dieser sehr schwierigen Vergangenheit. Aber ich bewundere sie wegen ihrer Ausdauer und weil sie die direkte Demokratie mit institutionellen Forderungen verbinden. Es ist das erste Mal, seit Vucic an der Macht ist, dass er Panik hat. Deswegen sollten die VertreterInnen der Europäischen Union Vucic unter Druck setzen. Keine Vereinbarungen mit ihm treffen und ihn boykottieren, das wäre die größte Hilfe für uns, für die StudentInnen. Wir verlangten schon in den 90ern nach Boykott und Sanktionen.
Wir asked during the 90s Boykott, Sanktionen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ja, und damit sind wir am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 17. Oktober. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung? Dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann nach dem Wochenende am Montag wieder, wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen haben Noah Piu, Urzi Grimm und Simon Keller. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.